die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu.
Hallo und herzlich willkommen zur 615. Episode der Hörmupfel vom 28. August 2026. Heute erzähle ich euch von meinem Minicamper-Urlaub, und zwar von dem Minicamper-Kurzurlaub zum Edersee und von einem traurigen Vorfall mit der Vespa meines Herzallerliebsten. Danke, dass du meinen Podcast im Podcatcher deiner Wahl abonniert und diese Episode runtergeladen hast. Viel Spaß beim Hören! Ich konnte, sollte und wollte ein paar Überstunden frei nehmen und habe deshalb beschlossen, das erste Mal in diesem Jahr mit dem Minicamper wegzufahren. Bis jetzt hatte es dieses Jahr noch kein einziges Mal geklappt, weil wir in der ersten Jahreshälfte einmal das Wohnmobil gemietet hatten und beim zweiten Urlaub mit dem Wohnwagen unterwegs gewesen sind. Und danach wurde es dann so heiß und wir hatten so viel Arbeit zu tun, dass ich nicht mehr weg wollte und konnte. Aber jetzt hat es endlich geklappt. Ich machte mir im Vorfeld natürlich wieder viel zu viele Gedanken. Und obwohl mein Reiseziel von der ersten Sekunde lang festgestanden hat, stellte ich meine Entscheidung dann kurz vor der Buchung des Campingplatzes mehrmals in Frage. Das Ziel lag ca. 500 Kilometer von daheim entfernt und ich wollte nur für 3 Nächte bleiben. Und das fand ich dann doch ziemlich bescheuert bei diesen Benzinpreisen. Und dann schwenkte auch noch das Wetter um und es sollte unbeständig werden. Und dann machten die Bremsen an meinem Caddy plötzlich so seltsame Geräusche und ich hatte Angst, dass sie Probleme machen könnten während der Reise. Lange Rede, kurzer Sinn, ich machte wieder einmal ein Riesendrama drumherum, bevor es dann doch noch am Mittwoch um 6 Uhr früh endlich losgehen konnte und auch wirklich ging. Da ich meinen Stellplatz auf dem Campingplatz erst nach 14 Uhr beziehen durfte, ich den Tag aber komplett nutzen wollte, beschloss ich dann erst einmal zu einem Geocache zu fahren, der mir auffallend viele Favoritenpunkte auffallend viele Favoritenpunkte angezeigt hat. Und dieser Cache lag etwas entfernt von meinem Ziel, weshalb ich im Anschluss nach Krombach fahren wollte, das mir von ChatGPT als lohnenswertes Ziel empfohlen worden war. Und so konnte ich 2 Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Die Fahrt nach Hessen verlief dann entspannt. Nach 8 Uhr war ich dann auf Höhe von Rothenburg ob der Tauber, wo ich dann erst einmal von der Autobahn abfuhr, um im Rewe beim Bäcker ein lecker belegtes Brötchen und ein Cappuccino zu frühstücken. Ich holte mir dann noch eine kleine Wasserflasche für die Weiterfahrt und da passierte dann etwas, was mich ziemlich erstaunt hat. Es war schon 9:15 und ich wollte mit meiner Flasche, die inklusive Pfand 40 Cent kosten sollte, nicht an der Selbstbezahlerkasse anstehen bzw. dorthin gehen. Ich zahle dort in der Regel mit Karte und wegen der paar Groschen wollte ich eben meine Karte nicht in Anspruch nehmen. Also wollte ich eine der Bedienkassen ansteuern, die allerdings alle geschlossen waren. Als ich dann etwas irritiert von einer Kasse zur nächsten guckte, verwies mich dann eine Verkäuferin an die Selbstbezahlerkasse. Und ich runzelte dann die Stirn, holte meinen Geldbeutel raus und die Verkäuferin meinte, ich könne dort auch mit Bargeld bezahlen. Offensichtlich sah ich so aus, als wenn ich nur mit Bargeld bezahlen möchte. Und dann erklärte sie mir jeden einzelnen Schritt, während ich da noch gedanklich versuchte, die Situation zu sortieren. Ich habe dann überlegt, wie spät ist es eigentlich? War ich zu früh dran? Warum war keine normale Kasse belegt? Waren zu wenig Kunden unterwegs und deswegen waren die Kassen nicht belegt? Wo muss ich jetzt meine Münzen einwerfen? Habe ich es passend oder gibt mir der Automat raus? Und als ich dann von der Frau durch das Prozedere durchgeschoben worden war, drehte ich mich dann zu den anderen Kassen um zu schauen, ob ich die einzige Kundin war, die von dieser Situation überrascht war. Und da sah ich dann eine ältere Dame, vielleicht so Mitte 60, Ende 60, die nun von der Verkäuferin gezwungen wurde, ihren ganzen Einkaufswagen alleine abzukassieren. Und da dachte ich mir dann, okay, es ist ja mal ganz nett, wenn man nur ein paar Dinge hat, die man mal schnell über die Selbstbezahlerkasse laufen lässt, aber einen ganzen Einkaufswagen voller Lebensmittel selbst abarbeiten, das finde ich dann doch zu viel. Aber so wird es definitiv kommen. So ist es ja in den USA schon längst gang und gäbe. Ja, danach ging es dann ein Stück über die Landstraße zur A7 zurück und weiter Richtung Norden. Irgendwann nutzte mich mein Navi dann von der Autobahn runter zu einem kleinen Dorf, in dem der Cache liegen sollte, den ich anschauen wollte. Auf dem Weg dorthin gab es dann eine ganze Menge zu entdecken. Ich kam durch ein Dorf, an dessen Eingang eine ehemalige Tankstelle stand. So eine richtig alte Tankstelle, wie man sie aus den alten Heinz-Erhardt-Filmen so kennt. Und in dessen Gebäude sich nun eine Bäckerei befand. Lustig fand ich dann in dem Zusammenhang, dass aus dem Fenster die Backwaren verkauft wurden. Also da, wo bei dieser alten Tankstelle damals durch ein Schiebefenster bezahlt wurde. Und da wurden jetzt die Brötchen durchgereicht und man hat da dann auch abkassiert. Und dabei musste ich beim Vorbeifahren sehr breit grinsen. Zumal die Frau, die da gerade aus dem Fenster schaute, auch so mit so einem gestreifter, ja, in so einem Bluse oder was das war, dort saß und das hat irgendwie total aus der Zeit gefallen ausgesehen. Kurz darauf kam ich dann in einem ebenso unscheinbaren Dorf um eine Kurve herum und plötzlich standen da drei riesige Flugzeuge am Straßenrand auf einem Privatgelände. Zwei zivile Propellermaschinen und eine Militärmaschine, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ich habe dann im Nachhinein versucht, mit Hilfe von ChatGPT herauszufinden, wo das gewesen ist, aber der war mir da auch keine Hilfe und hat mir im Gegenteil sogar irgendein Zeug verkaufen wollen, was gar nicht gestimmt hat. Also er hat mich rigoros angelogen. Und ich habe ihn dann erstmal zusammengeschissen und habe gesagt, er soll mir nicht so einen Scheiß erzählen und er soll mich nicht anlügen, wenn er es nicht besser weiß. Und er hatte dann tatsächlich auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, konnte mir aber trotzdem nicht weiterhelfen. Also ich weiß immer noch nicht, wo das gewesen ist. Naja, jedenfalls fand ich es wirklich krass, dass ich da so in so einem Kuhkaff um eine Kurve herum kam und da plötzlich so drei riesige Flugzeuge standen. Das nächste, aber sehr unerfreuliche Highlight war dann die Erleuchtung, die mich in einem anderen Ort ereilte. Wie aus dem Nichts wurde ich dann wieder einmal geblitzdingst. Das ist mir ja schon letztes Jahr am Bodensee mal passiert. Da fahre ich da in so einen kleinen Ort rein, meine, dass dort 50 ist und ich konzentriere mich auf die unbekannte Straßenführung und schaue links und rechts und da parken Autos und man muss aufpassen und ich fahre dementsprechend auch langsam, also weit unter 50 und plötzlich, ja, irgendwas so um die 40 km/h, denke ich jetzt mal, macht es plötzlich Pfumm und ein grellweißes Licht erleuchtet mich. Ja, da hatte ich wohl das 30er-Schild wieder nicht gesehen. Ach. Naja, wird wie auch im letzten Jahr vermutlich so um die 30 Euronen kosten. Bitte schön, liebe Marktgemeinde, investiert bitte aber mein Geld sinnvoll, vielleicht in einen hübschen Spielplatz am anderen Ende des Ortes, wo es eine Schule gab und wo ich ebenfalls 30 fahren musste und auch dort das tat. Naja, nicht lange danach kam ich in diesem kleinen Ort an, wo sich der Cache befinden sollte. Die Straßen waren da so eng und überall sah ich Schilder, auf denen stand, dass man die Einfahrten freihalten solle. Und ich fand da nur mit Mühe eine Möglichkeit, an der Kirchenmauer eng dran zu parken. Dann ging es auf den Hof einer Gaststätte, wo ein paar Gartentische standen und daneben ein hübscher, verwunschener Brunnen, so ein Ziehbrunnen, also so ein Märchenbrunnen vom, was war das für ein Märchen? Froschkönig, glaube ich, wo diese goldene Kugel reingefallen ist. Und in diesem verwunschenen Brunnen hing eine Kette und als ich in den Brunnen hinunterschaute, hing dort unten an der Kette ein Bierfass aus Holz, was ich erst im ersten Moment erstmal lustig fand. Ich suchte dann aber erst einmal die Umgebung ab, fühlte mich dabei aber nicht besonders wohl, zumal gerade der Bierlieferant neben mir hielt und mit einem Mitarbeiter zusammen Bierkisten ausladen wollte. Und irgendwann wurde mir das Ganze dann zu blöd, zumal ich da wie auf dem Präsentierteller stand und eben von diesen Männern beobachtet wurde. Ich fragte den Mitarbeiter deshalb, ob er über die Letterbox Bescheid wisse und er nickte dann und zeigte auf den Brunnen. Die Kette hochziehen, sagte er dann. Und das habe ich dann gemacht. Dazu musste ich erst einmal ein paar Blumentöpfe mit Geranien vom Brunnenrand wegnehmen, dann ein vierstelliges Schloss öffnen, mit dem die Kurbel fixiert war und dann das Bierfass mit dieser Kurbel an der Kette raufziehen. Und in dem Fass war dann an einer Seite ein Loch rausgeschnitten worden, durch das man dann die Dose rausziehen konnte. Und das war echt ein cooles Versteck. das ich auch hier spoilern kann, denn ich denke, dass keiner von euch dort in die Gegend mal hinfahren wird und die Einheimischen, die werden die Dose, also die einheimischen Geocacher, die werden die Dose schon haben und oder meinen Podcast gar nicht erst hören, denke ich. Ja, danach fuhr ich dann nach Korbach. Das hatte mir ja ChatGPT vorgeschlagen und hatte dann gemeint, die Altstadt sei sehr schön. Ich suchte mir dann ausnahmsweise einen kostenpflichtigen Parkplatz, der zentral und in einer belebten Gegend lag, denn ich hatte ja das Pedelec hinten drauf und wollte deshalb nicht irgendwo am Straßenrand in einer ruhigen Gegend parken müssen. Vom Parkplatz aus war es dann auch nicht weit bis ins Zentrum. Ich brauchte dann allerdings eine Weile, um richtig anzukommen. Erstens kann ich nicht entspannt bummeln, wenn in meinem Rücken eine Parkuhr läuft. Und zweitens bekam ich da plötzlich Hunger, sodass ich mich dann erstmal auf die Jagd nach etwas Essbarem gemacht habe, was gar nicht so einfach war. Gefühlt gab es dort 30 Dönerläden und auch ein paar Pizzerien, aber kaum etwas Einheimisches, was mich in diesem Moment angemacht hätte. Irgendwann fand ich dann auf der Google Maps Karte ein Café, das auch Suppen und Eintöpfe anbot, was mich immerhin neugierig machte. Und das war dann ein Café, welches von der Lebenshilfe betrieben wird und wo geistig Beeinträchtigte arbeiten können. Dort gab es dann Frühstück, aber auch diverse süße und deftige Crepe und eben diese Suppen und Eintöpfe. Ich ließ dann mich von einer jungen Frau an einen Tisch führen und wollte das Konzept erklärt haben, was nicht ganz einfach war, denn die junge Frau hatte Trisomie 21 und war deshalb sprachlich etwas schwer zu verstehen. Immerhin verstand ich dann irgendwann, dass ich meine Bestellung auf einen vorbereiteten Zettel schreiben soll, den sie dann mitnehmen konnte. Ich bestellte dann einen mexikanischen Linseneintopf mit Paprika und Ananas, was sehr lecker war, aber leider nicht sehr sättigend. Aber ich hatte mir morgens beim Rewe ja noch ein Plunderstück mit Zwetschgen mitgenommen und das würde ich dann später auf dem Campingplatz genüsslich essen können. Nachdem ich mir Korbach ein wenig, aber viel zu kurz angeschaut hatte, fuhr ich dann zum Campingplatz. Ich merkte einfach, dass ich gedanklich schon müde war und nicht mehr viel aufnehmen konnte. Und das war wirklich schade, denn Korbach ist wirklich sehenswert und interessant. Ein sehr verschachteltes und verspieltes Städtchen, in dem es wirklich viel zu entdecken gibt. Gefühlt an jedem Gebäude hing dann auch ein Schild, auf dem irgendwas Interessantes zu diesem Gebäude vermerkt war. Und irgendwie waren die Häuser auch alle durcheinander gewürfelt. Da stand zum Beispiel ein Haus aus dem 17. Jahrhundert und daneben so eine 60er-Jahre-Bausünde. Und als nächstes wieder ein topmodernes Haus von einem Architekten gestaltet und das passte alles irgendwie nicht zusammen. Als Musterbeispiel kann man dann wohl auch das Rathaus nehmen, das eines der markantesten Gebäude der Stadt sein soll. Es besteht im Grunde aus zwei Gebäuden und ist so miteinander verbunden, dass es eigentlich nur eins ist. Es verbindet über 600 Jahre Geschichte mit moderner, nachhaltiger Architektur. Also der ursprüngliche Bau entstand 1377 und direkt nach dem Zusammenschluss von Alt- und Neustadt. Und nach dem schweren Brand im 17. Jahrhundert wurde es nahezu vollständig wieder aufgebaut und im Jahr 1929 um Arkaden und um den Turm erweitert. Und in den 1970er Jahren, und jetzt wird es eben spannend, kam ein moderner Betonanbau dazu, der allerdings nie richtig zur historischen Altstadt gepasst hat. Das war ja eine typische Bausünde eben. Und genau dieser Bau wurde dann zwischen 2019 und 2022 komplett zurückgebaut. Und zwar besonders nachhaltig, habe ich gelesen. Korbach nutzte den alten Beton als urbane Mine, so wurde es betitelt. Und die Materialien wurden dann sortenrein getrennt, recycelt und im neuen Rathaus wieder verbaut. Und das Ergebnis ist, wie gesagt, so ein moderner Verwaltungsbau, der sich direkt an das alte Gebäude aus dem 17. Jahrhundert anschmiegt. Und da passt keine Hand dazwischen, das ist Mauer an Mauer drangelehnt. Ja, und irgendwie empfand ich eben dieses Gebäude so als Musterbeispiel für alles, was mich sonst noch in der Altstadt zum Schmunzeln gebracht hat. Ich nenne es ja immer gerne ein Wimmelbuch, wenn man überall wieder und wieder neue kleine Dinge entdeckt, je oft man da durch die Straße läuft. Und so ging es mir an diesem Tag in Korbach auch. Leider war dann, wie gesagt, mein Kopf irgendwann viel zu voll und ich machte mich dann irgendwann Richtung Campingplatz auf. Aber ich behalte die Stadt auf jeden Fall mal im Hinterkopf, denn sie ist definitiv einen zweiten Besuch wert. Auf dem Weg zum Campingplatz fiel mir dann ein, dass ich in Asel vorbeikommen würde. Und weil ich nicht wusste, wie das Wetter in den nächsten Tagen werden würde, beschloss ich dann, schon einmal einen von den insgesamt drei Orten anzuschauen, die unter dem Begriff Edersee Atlantis bekannt sind. Edersee Atlantis werden nämlich die Orte genannt, die beim Bau des Edersee-Staudamms geflutet werden mussten und heute bei Niedrigwasser wieder zum Vorschein kommen, weshalb ich ja dorthin gefahren bin. Das war der Hauptgrund. Im heutigen Edertal lagen nämlich früher mehrere Dörfer, die es so nicht mehr gibt. Als zwischen 1908 und 1914 die Edertalsperre gebaut wurde, mussten nämlich Asel, Altberich und Altbringhausen vollständig aufgegeben werden. Und rund 700 bis 900 Menschen wurden dann umgesiedelt und nach der Fertigstellung der Staumauer füllte sich das Tal dann mit Wasser und die alten Orte wurden dann überflutet und liegen seitdem unter dem Edersee. Oder im Edersee, ich weiß gar nicht, wie die richtige Bezeichnung da ist. Unter dem Edersee klingt ein bisschen seltsam. Ja, in den Zeiten niedrigen Wasserstands werden dann Teile dieser Orte wieder sichtbar. Und dann erscheinen Fundamente und alte Wege und Mauerreste. Und besonders auffällig ist eben diese Aseler Brücke von 1890, die bei Niedrigwasser vollständig begehbar wird. Und auch die früheren landwirtschaftlichen Gebäude von Berich und Bringhausen, die tauchen dann zeitweise wieder auf, jeweils abhängig vom jeweiligen Wasserstand. Herzhausen, das ist ein weiteres Dorf, zeigt heute keine sichtbaren Ruinen mehr. Nur da gibt es nur noch Informationstafeln, die an den Ort erinnern. Und zusammengefasst wird das, wie gesagt, werden diese ganzen Orte unter dem Begriff Edersee Atlantis. Ich bin dann von Asel aus auf den Aussichtspunkt zugefahren. Dort gibt es, also von dem neuen Ort Asel, auf den Aussichtspunkt zugefahren. Und dort gibt es leider keine sehr guten Parkplätze, sondern nur ein paar bessere Ausweichstellen. Und in eine dieser Ausweichstellen, da passen so ungefähr 6 bis 7 Autos und da habe ich mich dann hingestellt. Und von dort aus läuft man dann ca. 100 Meter, würde ich jetzt mal schätzen, an der Straße entlang bis zum Aussichtspunkt. Und dort hat man dann einen tollen Blick auf die Brücke, die normalerweise im Herbst erst zum Vorschein kommt. Aufgrund des heißen Sommers und der Tatsache, dass sehr viel Wasser bereits abgelassen wurde, um Weser- und Mittellandkanal mit Wasser zu versorgen, war das dieses Jahr schon wesentlich früher. Außerdem habe ich gehört, dass dieses Jahr auch wesentlich mehr Wasser als sonst abgelassen worden ist. Und dagegen wehren sich dann auch viele Einheimische, was ich auf einer Demo mitbekommen habe. Aber dazu werde ich dann später noch was erzählen oder in der nächsten Episode. Jedenfalls konnte ich dieses Jahr an diesem Aussichtspunkt bis ins sonst überflutete Flussbett hinunterlaufen und durch dieses hindurch bis zur Brücke spazieren. Die Brücke wurde erst, wie gesagt, 1890 gebaut und bereits 15 Jahre später erfuhren die Einwohner dann, dass ihr Dorf und somit auch ihre neue Brücke überflutet werden soll. Und 1913/14 war es dann soweit, die Umsiedlung konnte dann starten und wurde dann Stück für Stück durchgezogen. Es ist eine sehr schöne Brücke und ich war wirklich erstaunt, wie gut erhalten sie ist, obwohl sie doch jedes Jahr aufs Neue monatelang unter Wasser liegt. Unter der Brücke hindurch lief dann auch dieses Mal noch reichlich Wasser, in dem dann auch Fische schwammen. Und das fand ich dann irgendwie witzig, denn jetzt schwimmen Fische darunter hinweg und nicht lange, nämlich wieder im Winter, wenn der See wieder aufgestaut wird, werden wieder Fische über die Brücke hinweg schwimmen. Und das fand ich irgendwie witzig, den Gedanken. Irgendwann schaute ich auf die Uhr und zuckte dann zusammen, denn verdammter Mist, ich hatte ganz vergessen, dass ich bis 18 Uhr am Campingplatz sein musste, sonst würde mein Platz kostenpflichtig vergeben werden. Ich schaute also, dass ich dann Gas gab und schnell zum Campingplatz kam. Eigentlich wollte ich ja in Korbach noch tanken, aber Super kostete zu diesem Zeitpunkt 2,36 €, also 21 Cent mehr als bei uns im Allgäu. Das soll wohl daran gelegen haben, weil der Rhein zu diesem Zeitpunkt nicht komplett befahrbar war und deshalb der Transport von Treibstoff teurer geworden sei. Und wir hier im Allgäu, wir bekommen unser Rohöl ja über Pipelines aus Italien, weshalb es bei uns angeblich günstiger war. Ja, und ich beschloss dann, die Zeit mir zu sparen und mit leerem Tank zum Campingplatz zu fahren und dann bei der Abreise meinen Tank voll zu machen. Ja, ich checkte dann auf dem Campingplatz ein und bekam dann wirklich einen sehr schönen Platz unter Bäumen, sodass ich dann Schatten hatte, was mir mit dem Minicamper wesentlich lieber ist. So ein PKW heizt sich ja brutal auf und ich habe dann auch immer Angst, dass etwas mit den Gaskartuschen passiert. Was vermutlich Quatsch ist, denn als ich im Rahmen dieses Urlaubs meinen Gaskocher öffnete, merkte ich denn, dass ich letztes Jahr vergessen hatte, die Kartusche rauszunehmen. Das heißt, sowohl im Winter als auch in dem heißen Sommer war ich mit Gaskartusche beladen gefahren. Passiert ist glücklicherweise nichts. Ja, ich richtete mich dann häuslich ein. Der Platz war auch bretteben, sodass ich nicht einmal die Keile rausholen musste. Ein wirklich toller Stellplatz, den ich da bekommen hatte, und ich war ja dankbar dafür, dass ich da nicht so viel Händel hatte deswegen. Für einen Wohnwagen wäre er allerdings zu klein gewesen, aber für mich reichte es völlig. Nachdem ich mein Plunderstück gegessen hatte, machte ich mich dann schon bettfertig und entspannte im Caddy, bevor der anstrengende und interessante Tag dann relativ früh zu Ende ging. Ja, und jetzt überlege ich, ob ich euch schon vom nächsten Tag erzählen soll oder ob ich noch von der Vespa erzählen soll. Aber dann, erzähle ich euch von der Vespa und bringe euch da auf den neuesten Stand. Mein Herzallerliebster hat ja eine Oldtimer-Vespa, eine Vespa Primavera 125 von seinem Geburtsjahr gekauft, also aus seinem Geburtsjahr. Und diese wurde von seinem Kollegen überholt und eingestellt und eine knappe Woche später konnte er sie bei ihm abholen. Wir fuhren also gemeinsam die 26 Kilometer bis zu seinem Kollegen und er stieg dann auf die Vespa um sie nach Hause zu fahren. Er fuhr dann voraus und ich folgte ihm ungefähr eine Minute danach. Es dauerte dann nicht lange und ich hatte ihn dann auch schon eingeholt und das ist wichtig zu erwähnen, denn es passierte etwas sehr Ärgerliches, von dem ich euch eben heute mal erzählen möchte. Wir fuhren also Richtung Heimat und ich blieb die ganze Zeit hinter ihm. Da wenig Verkehr war und er auch immer recht zügig so zwischen 70 und 90 km/h fuhr, war das auch gar kein Problem. Ich wollte mir die Maschine dann genauer anschauen und stellte dann auch ein paar Auffälligkeiten fest, zum Beispiel, dass sein Blinker als solches nicht zu erkennen war, sondern nur ein Dauerleuchten. Und zweitens kam mir dann auch das Fahrverhalten ein bisschen sehr schwammig vor. Und ich schaute so die ganze Zeit auf ihn und die Maschine und blieb eine ganze Weile hinter ihm. Ein paar Kilometer von unserem Zuhause entfernt beschloss ich dann, ihn zu überholen und ihn mal von vorne zu beobachten. Was leider nur kurz funktionierte, weil er bald von einem weiteren Fahrzeug überholt wurde, das sich dann zwischen uns setzte. Auch diese Information sollte dann später von Bedeutung sein. Irgendwann kamen wir nämlich zu Hause an und mein Herzallerliebster fuhr auf unseren Hof und stieg ab. Und in dem Moment hörte ich ihn ärgerlich ausrufen. Er hatte nämlich die Motorraumabdeckung auf der rechten Seite verloren. So ein verdammter Mist. Wir beschlossen dann, sofort wieder zurückzufahren und nach der Abdeckung zu suchen. Und so ein relativ großes Stück blaues Blech würde man doch finden können, dachten wir. Also stieg er wieder auf seine Vespa und ich in meinen Caddy und wir fuhren die gleiche Strecke zurück. Immer den Blick auf die gegenüberliegende Fahrbahn und den Fahrbahnrand. Aber wir fanden nichts. Und als wir dann bei seinem Kollegen waren, drehten wir wieder um und es ging den gleichen Weg zurück. Und da wenig Verkehr war, konnten wir auch recht langsam fahren. Doch weder mein Herzallerliebster, der sehr nah am Fahrbahnrand fahren konnte mit seiner Vespa, noch ich aus meiner erhöhten Position aus dem Caddy heraus, konnten das blaue Blech entdecken. Ich sah einiges am Fahrbahnrand und hätte einiges einsammeln können, was da nicht hingehörte, aber die Abdeckung fand ich leider nicht. Tja, und jetzt muss mein Herzallerliebster sich eine neue Abdeckung besorgen, was furchtbar ärgerlich ist, denn die Maschine war absolut im Originalzustand und auch noch mit Originallackierung. Und das kann er jetzt natürlich nicht mehr behaupten, das kann er auch nicht mehr herstellen. Denn eine Abdeckung aus dem gleichen Baujahr und mit der gleichen Farbe, das wird er vermutlich niemals kriegen können. Also ich glaube, ich ärgerte mich mehr darüber als er in dem Moment. Jedenfalls fuhr er dann noch, nachdem wir wieder zu Hause angekommen waren, zu einem Geocaching-Event, während ich dann nochmal auf meinen Pedelec stieg und die letzten Kilometer, die ich da vor ihm gefahren war, noch einmal abgefahren bin. Er konnte die Abdeckung ja nur in der Zeit verloren haben, wo ich nicht hinter ihm gefahren war. Also ziemlich am Anfang und ziemlich am Ende. Denn während ich hinter ihm fuhr, hatte ich ihn ja die ganze Zeit nicht aus den Augen gelassen. Aber so sehr ich auch in den Graben starrte, ich habe nichts entdeckt. Ja, und das finde ich persönlich sehr traurig, muss ich sagen. Das ärgert mich maßlos. Ja gut, das war's dazu. Nächste Woche geht es dann mit meinem ersten vollen Tag am Edersee weiter und wie ich eben Atlantis entdeckt habe. Ja, und dann erzähle ich euch noch, auch noch von der Demo, in die ich da geraten bin. Bis dahin macht es gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und ja, bis dann. Servus!